Guten Tag, mein Name ist Hajo Köhn, Neue Geldordnung. Ich habe als Gast Klaus Siemann von der Akademie Solidarische Ökonomie. Er war bei uns Referent bei einer Veranstaltung Bausteine einer neuen Geldordnung und ich führe mit ihm jetzt ein Interview über die Fragen, die im Rahmen seines Referats von Bedeutung war. Klaus, meine erste Frage wäre, du bist Mitglied in der Akademie Solidarische Ökonomie. Wie bist du dazu gekommen, dich dort zu organisieren?
Tja, Hajo, einfach aus Interesse. Es ist so, die Akademie Solidarische Ökonomie ist eine überregionale Gruppierung von Leuten, die eigentlich der angeblichen Alternativlosigkeit des herrschenden Systems etwas entgegensetzen wollen, nämlich die Alternative einer lebensdienlichen Wirtschaft.
Wie ist jemand wie du, oder es sind ja mehrere in der Akademie, wie seid ihr zum Thema Geld gekommen?
Naja, Geld ist nach unserer Auffassung ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis des Gesamtsystems überhaupt. Wenn wir die derzeit herrschende kapitalistische Wirtschaftsweise nehmen, dann haben wir mit dem Geldsystem, mit der Eigentumsordnung und mit den marktwirtschaftlichen Regularien drei wesentliche Eckpunkte, die aus dieser Wirtschaftsweise eine Gesellschaftsformation machen. Geldsystem ist dafür ganz wesentlich.
Gibt es Verbindungselemente, die du benennen könntest zwischen Geldordnung, Wirtschaftsordnung und Gesellschaftsordnung? Gibt es also, wenn Akteure im Bereich Geldordnung unterwegs sind und andere im Bereich Wirtschaftsordnung, würdest du da Schnittmengen, Begriffe sehen, unter denen, wo sich beide mit beschäftigen sollten?
Ja, selbstverständlich. Wenn also Geld so ein ganz wesentlicher Dreh- und Angelpunkt des Gesamtsystems ist, dann wird es da jede Menge Schnittfelder geben. Ganz wesentlich zum Beispiel wäre der Begriff des Geldkapitals. Das ist eben nicht einfach Geld, sondern Geld, das ich zum Zwecke der Gewinnerzielung einsetze. Das nun wiederum ist Dreh- und Angelpunkt des Wirtschaftssystems. Also das greift alles völlig ineinander. Eigentlich hängt das alles an einem Faden.
Du benennst in deinem Buch das dienende Geld und hast das in deinem Vortrag auch genannt, verschiedene Geldformen. Da gibt es ja klassische Auffassungen. Inwieweit teilst du die und wie würdest du das beschreiben?
Also zuerst, das ist nicht nur mein Buch, die Akademiekollegen Bender und Bernhold und ich, wir haben das gemeinsam geschrieben. Selbstverständlich haben wir verschiedene Geldformen. Ich weiß allerdings jetzt nicht genau, was du mit Geldform meinst. Kannst du das nochmal erklären?
Ja, zum Beispiel Münzgeld, es gibt Papiergeld und Buchgeld, sagt man, oder Giralgeld. Das sind, und also, die haben sich historisch entwickelt. Wie würdest du den heutigen Ist-Zustand beschreiben?
Ja, wenn du darauf hinaus willst, wir haben selbstverständlich zunächst Bargeld und für viele Menschen ist das einzig Geld. Darüber hinaus haben wir Buchgeld, also Ansprüche auf Bargeld. Die einen sagen, das ist auch Geld, und die anderen sagen, nö, das ist kein Geld. Was Geld ist, wird üblicherweise an der Geldfunktion definiert. Ottmar Issing zum Beispiel sagt, wie weit man einem Aktivum die Geldrolle dann zuschreibt, ist wirklich eine Frage dessen, was man vorhat, hinsichtlich der Anwendung, woraufhin man die Definition ausrichtet. Ich bin der Meinung, man kann mit beiden Formen von Definition Geld nur als Bargeld und Zentralbankgeld oder Geld als Oberbegriff von Bargeld und Giralgeld die Realität umfassend beschreiben. Nur was man nicht darf, ist diese Definitionen und die darauf aufbauenden Auffassungen vermischen. Dann ergeben sich natürlich rettungslos Widersprüche und ein Wirrwarr, über den sich dann abendelang trefflich streiten lässt. Wir hätten aber Besseres zu tun.
Nun gibt es, ich will nicht sagen Konfusion, aber zumindest Aufklärungs- Bereich, in diesem ominösen Bereich Chiralgeld.
Ja, klar.
Manchmal spricht er von digitalem Geld, von Buchgeld, von Chiralgeld. Wie würdest du das näher beschreiben? Und welche Rolle hat das im System?
Also Chiralgeld kommt von Chiro, das hat was mit dem Kreis zu tun. Chiralgeld und Buchgeld ist also praktisch dasselbe. Es ist ein Geld, wenn wir vom Geld als Oberbegriff ausgehen, was Ansprüche auf Auszahlung oder Forderung auf Einzahlung des gesetzlichen Zahlungsmittels Bargeld verbirgt. Dieses Chiralgeld wird üblicherweise von Geschäftsbanken geschaffen, in neuerer Zeit aber auch von anderen Playern. Wir haben vorhin darüber gesprochen, zum Beispiel Bitcoins oder Amazon oder Google in Zukunft. Das alles aber wäre in meinen Augen Buch- oder Chiralgeld. Es ist, hat nicht die Form des gesetzlichen Zahlungsmittels, wird aber praktisch als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. Selbstverständlich kann ich mit meiner Kreditkarte Brötchen kaufen. Noch kurioser, wenn ich ein Hotel buchen möchte, dann wollen die mein Bargeld gar nicht. Die verlangen die Kreditkarte. Also da hat sich einiges verschoben und das wird so weitergehen.
Selbst der Finanzminister hindert mich dran, mit dem Geldsack die Steuern zu bezahlen.
Ja, ja, der möchte einen elektronischen Vorgang.
Genau. Bei dieser Diskussion spielt es ja eine Rolle, man spricht von gesetzlichen Zahlungsmitteln. Und da gibt es sehr extreme Auffassungen, die einen wollen in die Richtung Abschaffung des gesetzlichen Zahlungsmittels. Geld soll wie eine Ware sich im freien Markt behaupten. Und die anderen sind gerade für die Stärkung des gesetzlichen Zahlungsmittels. Das ist zum Beispiel diejenigen, die für Vollgeld eintreten, die auch das Buch- oder Chiralgeld zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen. Wie stehst du in der Diskussion und welche Forderung, Auffassung hättest du?
Also, es ist mir letztlich gleich, ob wir postulieren, Geld soll sich wie andere Objekte auch am Markt behaupten oder nicht. In jedem Falle werden wir rechtliche Rahmenbedingungen und Regularien brauchen. Es ist ja nicht so, dass eine Marktwirtschaft, auch eine freie Marktwirtschaft, einfach von selbst funktioniert, sondern sie hat Vereinbarungen, die die Grundlage der ganzen Geschäftsbeziehungen bilden. Und das werden wir beim Geld auch brauchen, unbedingt brauchen. Das kann nicht von selbst gehen. Wir brauchen Absprachen, die eingehalten werden.
Mhm. Bist du der Auffassung, dass wir eine einheitliche Währung brauchen in einem Währungsraum und darüber hinaus kein Zahlungsmittel gültig ist? Oder bist du wie bestimmte Kreise, die sagen, wir brauchen darüber hinaus auch Komplementärwährungen, die erlaubt sind? Und wie würdest du die beschreiben?
Also ich würde Letzteres unbedingt unterstützen, wenn wir eine Regionalisierung unserer Prozesse brauchen, dass wir weg von dieser unseligen Auffassung kommen, wir lassen unsere Stuhlbeine lieber in China oder sonst wo auf der Welt drechseln und kommen die dann hierher. Das kostet ja scheinbar alles nichts. Das ist ein verheerender Irrtum, den wir alle teuer bezahlen werden. Wir müssen zurück in die Region, und wenn wir innerhalb der Region uns bewegen, dann sind Komplementärwährungen doch ein hervorragendes Mittel, das zu unterstützen.
Du gehörst zu denjenigen, die ganz offensiv von Geldschöpfung sprechen und diesen Prozess kritisieren. Beschreib doch mal bitte, was du damit meinst und deine Sicht der Dinge.
Ja, das mit dem Geldschöpfen ist schwierig. Da gibt es auch in der Tat viel Verwirrung in der öffentlichen Diskussion. Geldschöpfung ist nicht Geldschöpfung. Wir haben zum einen das Zentralbankgeld, das wird tatsächlich aus dem Nichts geschöpft. Es gibt keine irgendwie geartete Deckung mehr, etwa Goldreserven und dergleichen. Fiat, es werde bereitet. Jemand sagt, wir wollen Geld drucken und dann wird Geld gedruckt. Das ist das Zentralbankgeld. Das beruht nur auf Vertrauen, dass man morgen davon noch so viel kaufen können wird, wie man heute erwartet. Es ist also hier unbedingt eine Äquivalenzrelation zwischen Leistung und Geld aufrechtzuerhalten, wenn das funktionieren soll. Dann haben wir aber den Bereich der Geschäftsbanken, die das Giralo oder Buchgeld Ising spricht, um jeden Irrtum zu vermeiden, von Geschäftsbankengeld bearbeiten. Diese Geldschöpfung ist in meinen Augen keine freie Schöpfung, obwohl das sehr frei scheint, wenn die Geschäftsbank die Buchungszahlen, die zur Verlängerung der Bilanz führt, hinschreibt. Dennoch sind die Geschäftsbanken hier bestimmten Liquiditätsregeln unterworfen, die sie zwar als einzelne Bank ins hier Unermessliche ausweiten können, indem sie sich mit Liquidität bei anderen Banken beispielsweise versorgen, innerhalb des gesamten Bankensektors aber. Und unter makroökonomischer Betrachtungsweise ist der ja der Interessante. Werden wir einzig Zentralbankkredite zur Speisung des Gesamtsystems haben, wenn das Geschäft ausgeweitet werden soll? Hier haben wir also Liquiditätsvoraussetzungen, die letztlich an der Bereitschaft der Zentralbank hängen. Und insofern spreche ich da gar nicht so gerne von einer freien Schöpfung, sondern lieber, wie Ising auch, von Schaffen von Geschäftsbanken oder Giralgeld.
Es gibt ja die Auffassung, dass in diesem Prozess eines oder wenn überhaupt das Kernproblem der momentanen Krisen besteht, nämlich dass aus diesem Geld schaffen, wie du es benennst, ein überschießender Prozess entsteht im Bereich Giral oder Buchgeld, der zu Krisenphänomenen führt. Würdest du das auch so sehen, dass da diese Volatilität, diese Unberechenbarkeit, diese Unkontrollierbarkeit eine Rolle spielt?
Ja, selbstverständlich. Alle führenden Ökonomen kritisieren das jetzige System, wo die eigentlich doch die Geldpolitik steuernden Zentralbanken stets nur der Entwicklung hinterherlaufen und die bereits geschehene Ausweitung oder Einschränkung der Geldmenge durch nachträgliche Maßnahmen zu regulieren versuchen. Es gibt keine Vorabkontrolle für das Schaffen des Giralgelds. Ansonsten habe ich da eine etwas abweichende Meinung insofern, als sich ja zeigen lässt, dass beim Giralgeld selbst, also bei der volkswirtschaftlichen Geldmenge, die im Umlauf ist, die entscheidenden Fehler nicht passieren. Ich habe gestern Abend ja anhand von Bundesbank-Zeitreihen dargelegt, dass das Schaffen von Giralgeld im deutschen Bankensektor durch die Geschäftsbanken kaum von der vorgegebenen EZB-Vorgabe von 4,5% jährlichem M3-Wachstum abweicht. Wo die entscheidenden Fehler passieren und merkwürdigerweise gucken da die wenigsten Leute hin, das ist gar nicht beim Giralgeld, sondern beim Interbankengeld, beim Geld, was sich die Banken gegenseitig per Kredit verschaffen. Dort haben wir eine Aufblähung gegenüber 1980 von dem Elffachen. Und dort entstehen diese Billionensummen, die die Finanzkrise mit verursacht haben.
Wie glaubst du, kann man dem beikommen? Ist das der Punkt, kein Recht auf private Geldschöpfung? Oder muss man, was Forderungen angeht, da nochmal differenzieren und sagen, im Geschäftsbankenbereich, im Bereich Giralgeld, muss man eine bestimmte Auffassung entwickeln und im Interbankengeldmarkt eine differenzierte?
Nein, letzteres wohl nicht. Selbstverständlich gibt es aus meiner Sicht ja überhaupt keinen Grund, warum private an eigenen Renditegesichtspunkten orientierte Banken das gesellschaftliche Gut Giralgeld schaffen sollten. Warum? Mir fällt nichts anderes ein als Begründung, als dass eben diese Geschäftsbanken daran herrlich verdienen am Zinsüberschuss, indem sie Kredite ausreichen für hohen Zins und Spareinlagen einnehmen für niedrigen Zins. Der Zinsüberschuss liegt in Deutschland schon Jahre im deutschen Bankensektor bei etwa 90 Milliarden Euro. Das ist ein hübsches Sümmchen. Und überdies können sie sich per Interbankenkredite große Summen gegenseitig zur Verfügung stellen, die sie dann einsetzen für spekulative Prozesse, die ihr volkswirtschaftlich als völlig unnütz erkennbar sind, wohl aber für die, die das machen, äußerst einträglich. Wem nützt das außer jenen?
Wir führen selbst eine Diskussion im Moment über dieses Interbankengeld und stellen damit Erstaunen fest, dass Praktiker und teilweise in der Professorenschaft Menschen sagen, es gibt gar keinen Interbankenmarkt so wie aus der Zeit vor 2008. Diese Rolle hat jetzt die EZB übernommen. Kannst du dazu etwas sagen?
Na, ich kann dazu sagen, dass die Deutsche Bundesbank in ihren Zeitreihen nach wie vor die Reihe Kredite an Banken gut gefüllt hat. Da hat sich nichts Entscheidendes geändert. Wir haben Billionen von Krediten, die sich die Banken gegenseitig gewähren. Sicherlich unter fragwürdigen Liquiditätsvoraussetzungen gewähren. Dieses Interbankengeld saldiert sich im gesamten Bankensektor zu null. Das heißt, es besteht wirklich nur aus Kreditguthaben, denen in gleicher Höhe Kreditforderungen im Bankensektor gegenüberstehen. Und ich kann mit der Bemerkung, das gibt es gar nicht mehr, insofern nicht viel anfangen, wenn diese Zeitreihe halt gefüllt ist. Dann müssen wir uns bei der Bundesbank ansehen, woher die kommt.
Das heißt, da müssten wir noch gemeinsam recherchieren und zur Aufklärung beitragen.
Ja, natürlich. Zumindest sollten wir nicht einfach sagen, das findet nicht statt, denn es ist dokumentiert und ich zweifle jetzt per se erstmal nicht an Bundesbankzeitreihen.
Gut, das nehmen wir jetzt mal so mit als Auftrag. Wir machen uns Gedanken darüber, wie man über den bestehenden Markt, also im bestehenden gesetzlichen Rahmen, das Thema Geld weiterentwickeln können. Wenn man sagt, man ist für ein gesetzliches Zahlungsmittel, für Stärkung des gesetzlichen Zahlungsmittels und für Einschränkung, wenn nicht sogar Abschaffung des privat in die Welt gesetzten Giralgeldes, dann sollte man sich ja zumindest Gedanken machen, ob es Wege dahin gibt oder ob man dazu verdammt ist, eine, ich nenne es mal, große Big Bang-Lösung mit einmal Schalter umlegen, so wie Euro einführen, was immer sehr schwierig ist. Man muss in den politischen Raum, man muss Gesetzesinitiativen starten. Würdest du es dir als wünschenswert sehen, dass man schrittweise zu einem solchen neuen System kommt und siehst du da Ansätze?
Ich würde es als wünschenswert sehen, dass eine breite Diskussion in der Gesellschaft stattfindet zu diesem Thema. Soweit, dass man sich für eine der vielen Möglichkeiten, die es gäbe zur Umsetzung und Ausgestaltung, entscheiden könnte, sind wir, glaube ich, noch nicht. Soweit wir aber weitgehend schon sind, ist die Überzeugung, dass eigentlich nichts, wirklich überhaupt nichts dagegen spricht, das gesellschaftliche Gut aus der Verwaltung des privaten Managements zu befreien und in eine gesellschaftliche Verwaltung zu überführen. Das Vollgeldsystem wäre in meinen Augen eine hervorragende Möglichkeit, das zu schaffen, nicht aber alle Probleme zu lösen. Probleme, die aus Zins und Renditen herrühren, werden wir mit dem Vollgeldsystem nicht beseitigen können. Wir werden auch Probleme, die aus dem Schuldgeldsystem, dass jede neue Euro, der in die Volkswirtschaft gelangt, per Kreditschuld generiert wird, was dazu führt, dass mit dem Wachsen der Geldmenge und dem Wachsen der Vermögen die Schulden ins Unermessliche mitwachsen. auch dieses Problem werden wir mit Vollgeld alleine nicht lösen können. Das aber alles muss verstanden und, damit das geht, diskutiert werden.
Ja, Fazit. Wir wissen schon einiges. Wir wissen noch nicht alles. Wir haben noch den Auftrag, weiter an Klärung zu arbeiten. Und wir haben den Auftrag, weiter oder überhaupt breit an Aufklärung zu arbeiten. Ja. Können wir das so als gemeinsamen Auftrag mitnehmen?
Ja, vor allem Letzteres. Es ist jetzt wurscht, ob man weniger Pech sagt, wir stellen die Systemfrage gar nicht erst, weil es hängt eh von den Menschen ab, vom Individuum, wie sich alles entwickeln wird. Oder ob wir die Systemfrage sehr wohl stellen, weil falls das Individuum bereit wäre, wir dann im Übrigen auch noch das System, was naturgesetzartig in Fehlentwicklungen führt, ändern müssten und die Bereitschaft des Individuums zu nichts führt, wenn wir das falsche System weiter behalten. Egal, ob wir das eine oder das andere so sehen, in beiden Fällen ist eine umfassende Aufklärung Voraussetzung, ein breiter Bewusstseinswandel, ein Schulterschluss quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Wie wir das bisher nie hatten. Wir hatten allerdings bisher auch nie Probleme in diesem Ausmaß wie jetzt. Und ich hoffe doch, dass sich das wird vermitteln lassen. Das wird auch an uns liegen, wie verständlich und wie deutlich wir in den Wald hineinrufen. Mhm. So wird es zurückschallen.
Mhm. Bleibt mir noch eine letzte Frage. Was kommt zuerst? Der Wandel oder der nächste Crash? Oder anders gefragt, wie viele Crashs brauchen wir noch, bis wir soweit sind?
Das mit den Crashs ist so eine Sache. Das habe ich vor kurzem erst gelesen, dass das die finale Gemeinheit des Kapitalismus ist. Man kann sich ja auf seinen Zusammenbruch noch nicht mal freuen. Es wird schwierig werden. Und Crash ist meiner Meinung nach Voraussetzung, ich würde jetzt mal sagen, für den Wechsel. Man kann das System nicht wechseln, solange es noch stabil ist. Das ist eine wesentliche Erfahrung aus dem DDR-Ende. Was dann 89 lief, wäre 84 nicht gegangen, als das System noch fest im Sattel saß. Was wir aber für den Wechsel brauchen, falls der Crash, oder ich würde lieber sagen, die Destabilisierung uns das ermöglicht, das ist der Wandel. Und der Wandel ist nicht der Wandel des Systems, sondern der Wandel in den Köpfen. Die Bereitschaft, ein anderes System haben zu wollen, erkannt zu haben, dass dieses Hamsterrad, was wir uns im Moment hier organisiert haben, ja eigentlich gar nicht schön ist. Aber es wird uns natürlich suggeriert, dass wir jetzt noch das nächstgrößere Auto und so weiter brauchen. Dann werden wir richtig glücklich sein und wir hören sehr gern drauf. Dieser Wandel, der müsste in uns passieren und zwar nicht nur im Kopf, bis tief im Bauch. Und nochmals, unsere Aufgabe ist es, nach meiner Überzeugung, dass wir gemeinsam den Weg dahin bereiten, dass dieser Wandel stattfinden kann. Ohne den Wandel kein Wechsel des Systems, also ohne den Wandel im Bewusstsein kein Wechsel des Systems. Und ohne den Wechsel des Systems ist jeder Crash umsonst. Dann werden wir nach dem Crash unter einem anderen Namen erneut das Gleiche bekommen.
Klaus Simon, danke für das Interview.
Ich danke ebenso, Hajo.
Und bis zum nächsten Mal.
Ja, klar.